Eckert!
Jan!
Sag mal, hast du die Klospülung am Rauschen?
Bretterknaller, nein. Ich sitze mal wieder im Auto, während wir diesen Podcast aufnehmen. Ich sitze genauer gesagt in unserem Testwagen, einem Skoda Scala Monte Carlo mit 150 PS und 2 Liter Vierzylinder-Benziner. Nee, warte mal, 2 Liter oder 1,5?
1,5.
1,5 Liter Vierzylinder-Benziner. Und befinde mich in diesem Augenblick auf einer wissenschaftlichen Erprobungsfahrt.
So ist es. Da gehen wir gleich drauf ein. Zuerst wollen wir aber hier unser übliches Spielchen spielen, denn Eckert und ich fügen bei jeder Podcast-Folge, jeder 3 Songs zu unserer Ausfahrt-TV-Playlist. Die findet ihr übrigens bei Spotify und sucht einfach nach Ausfahrt-TV oder ihr geht auf ausfahrt.tv/podcast. Da ist die auch verlinkt und da, ihr hört ja den Podcast, ne? Wollte gerade sagen, da findet ihr auch den Podcast. Das ist ein bisschen irre. Jedenfalls 3 Folgen. Weißt du deine Lieder? Drei Songs, ja. Weißt du deine Songs aus dem Kopf oder soll ich die mit vorlesen?
Nein, ich habe mir hier mein Telefon vorbereitet und hingeklemmt im Auto und würde deshalb gerne einfach direkt meine 3 Songs loswerden und dann kannst du...
Ja, okay.
Also, mein erster Song kommt von Van Halen und zwar die Nummer Ain't Talkin' 'Bout Love. Ich liebe dieses Intro, ist einfach so geil und kriege jedes Mal gute Laune, wenn der Song anläuft. Mein zweiter Song ist von The Stranglers und zwar Golden Brown. Deutlich ruhiger als der erste Song, finde ich aber auch sehr lässig. Und mein dritter Song ist von Martha and the Muffins, Echo Beach.
Also Stranglers kenne ich natürlich, bin ich jetzt schon fast so ein bisschen irritiert, nachdem du ja sonst immer eher so Weichspülermusik hast, dass du so einen guten, gute Band auswählst.
Ja, aber und Golden Martha, Brown ist ja schon auch sehr sanft von Stranglers.
Martha and the Muffins sagt mir so erstmal nichts. Ich sage das, aber eigentlich sollte ich es gar nicht mehr sagen, weil ich in der Vergangenheit immer festgestellt habe, wenn ich es mal angespielt habe, kenne ich die Songs immer gleich.
Geht mir auch ganz oft so, ja.
Gut, dann mache ich genauso schnell weiter, weil wir haben ja keine Zeit. Fly Away von Lenny Kravitz. Und ich wundere mich, dass wir den so wenig bisher haben, weil ich den eigentlich gerne hoch und runter höre, vor allen Dingen auch im Auto. Also es werden noch ein paar kommen. Dann die Gruppe Fine Young Cannibals. Kennst du die eigentlich?
Nein.
Das ist auch irre. Also ich finde aus meiner Jugend so eine begnadete Gruppe, die dann leider nicht mehr weitergemacht hat. Johnny Come Home. Ist richtig gut, ist auch, die haben auch so ein bisschen Rollermusik gemacht, also hier Scooterboy-Musik. Ne?
Aha, was daher, genau ist denn Scooterboy-Musik?
Ja, Musik, die hier halt so blöde Vespa-Fahrer hören.
Immer.
Also Leute wie du halt früher, ne? Aber hast du offensichtlich nicht. Und dann mein deutscher Song ist Lass die Musik an von Matzen.
Okay.
Wie sprechen die sich eigentlich aus? Matzen, ja.
Matzen.
Mätzen. Gut, also 6 Lieder. Das war der dritte. Lenny Kravitz, Fine Young Cannibals,
stimmt,
und Mätzen. Matzen. Gut, zack, 6 Lieder wieder mehr drauf. Hört auf jeden Fall mal rein. Abonniert die natürlich auch, weil es macht ja Sinn. Wir fügen ja immer wieder neue hinzu. Und wir waren ja gerade jüngst erst auf der Oldtimer Rallye, der ich will mal sagen Kronberg-Klassik, aber es ist eine andere, der Bodensee-Klassik. Und haben da mehrere Stunden im Auto gesessen und Teile damit auch verbracht, dass wir das zumindest unterschwellig über die Bluetooth-Box gehört haben.
Richtig. Wer dazu was sehen will, Video ist natürlich schon online. Wir sind gefahren mit einem Mazda RX-7 FD, Baujahr 1993, 240 PS, 2 Scheiben Wankel, 1,3 Liter im Rahmen der Bodensee-Klassik bei Ausfahrt TV bei YouTube. Könnt ihr euch das Auto gerne angucken.
Ja, und wir spoilern Knaller.
Absolut.
Also nicht das Video, sondern das Auto. Das Video ist gut, okay, das haben wir nebenbei produzieren müssen, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Das hat nicht ganz so viel Liebe bekommen, wie wir gerne rein... Nee, doch, Liebe hat es gekriegt, aber nicht ganz so viel Aufwand, wie wir hätten reinstecken wollen. Aber für die Zeit, die wir hatten, ist ein Knaller-Video geworden. Das Auto ist brachial gut, oder?
Ja, absolut.
Also das war das erste Mal, dass ich so bewusst Wankel gefahren bin.
Für mich war es überhaupt das allererste Mal, dass ich ein Fahrzeug mit Wankelmotor gefahren bin.
Und ich bin hellauf begeistert und ein bisschen traurig, dass die so viel Sprit und Öl nehmen, weil sonst würde ich mir einen kaufen.
Ja, genau.
Also vom Fahrgefühl wie ein Zwölfzylinder.
Total gut, ja, so
also
ganz.
Also jetzt nicht von der Soundkulisse, aber es ist Knaller gewesen. Also wirklich ein Knaller. Ja, guckt euch das Video an. Eckart macht den Farbericht und macht das sehr gut. Also ja, ich habe das geschnitten, das Video, und habe dabei dann natürlich gehört, was Eckart erzählt hat, weil ich nicht mit im Auto saß. Und genauso hätte ich es auch gesagt. Boah, nicht so flüssig natürlich, aber nein, der Eindruck, den wir, ich bin 2 Tage gefahren oder 1,5 Tage, Eckart 1 Tag, und trotzdem haben wir genau das Gleiche sofort gespürt.
Ja.
Und es gibt ja so Autos, da hat man unterschiedliche Meinungen, da findet man das eine geil und das andere halt nicht so, oder der eine findet das Auto gut, aber da waren wir wirklich einhellig, dass dieser Wankel sich traumhaft fährt.
So ist es.
Ja. Gut, aber jetzt, wir wollen gar nicht zu viel verleihen. Das Video kann man sich wirklich mal gut angucken. Ist auch nur 18 Minuten lang. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken und dann kann man Preise studieren und dann ist man frustriert und kann den Podcast hier weiterhören.
Richtig.
Gut, wir haben ein erstes Thema und da haben wir es uns mal ganz einfach gemacht. Wir nehmen mal das, was Eckart gerade macht, zum Thema.
Richtig.
Eckart macht nämlich eine Erprobungsfahrt für die eigentliche Fahrt.
Genau, ich mache gerade eine... Ja, man kann es Messfahrt nennen. Wir planen nämlich ein Hypermiling mit dem Skoda Scala. Denn welche Fahrzeugklasse fehlt bei Asphaltart beim Thema Hypermiling? Ein Kleinwagenbenziner. Und da haben wir uns hier mal den Skoda Scala genommen. Ne? Schön schnittiges Auto, windschnittig. Und ich mache das eigentlich immer so, bevor das eigentliche, die heiße Fahrt gemacht wird, das eigentliche Hypermiling, muss ich ja mal gucken, einen Eindruck bekommen, was ist so möglich verbrauchstechnisch mit so einem Auto. Ich werde jetzt natürlich niemandem verraten, was hier gerade auf meinem Bordcomputer steht, aber ich fahre für diese Erprobung in der Regel ungefähr 100 Kilometer, mal ein kleines bisschen mehr, mal genau 100 Kilometer unter ansatzweise Hypermiling-Bedingungen. Und was uns aufgefallen ist, früher wurde ich ganz gerne belächelt für das Thema Hypermiling. Inzwischen machen das ja mehrere Kollegen von uns, mal regelmäßig, mal weniger regelmäßig. Und uns ist aber aufgefallen, dass viele in Anführungszeichen Hypermilings immer nur relativ kurze Strecken sind, wo dann der Verbrauch hochgerechnet wird. Also viele fahren nur das, was ich in so einer Erprobungsrunde fahre und nennen es dann Hypermiling.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, mini kurz die Erklärung, was ist ein Hypermiling? Vereinfacht gesprochen, wir erhöhen den Luftdruck im Rahmen der Herstellerempfehlung, ne? Also des Reifenherstellers.
Ja.
Den Maximaldruck nehmen wir, weil je höher der Luftdruck, umso geringer der Rollwiderstand.
Genau.
Und fahren dann mit 80 Kilometer über die Autobahn in der Regel, wenn es geht, im Windschatten eines Lasters, aber im sinnvollen Windschatten, also hier nicht genau direkt auf der Stoßstange, sondern so, dass man noch darf, im legalen Windschatten des Lasters, und gucken, wie weit kommen wir mit einer Tankfüllung. Das kann man natürlich so machen, wie wir das machen, mit einem Reservekanister an Bord, und man fährt quasi so lange es eben geht, und dann geht die Karre aus und dann hast du deinen Wert, oder bis der Bordcomputer sagt oder das Auto sagt, hier, du hast keinen Sprit mehr, ne? Dann fährt man vielleicht auch schon mal ran und tankt einfach nach, um das vernünftige Ergebnis zu haben. Und damit fährt man dann auch mal gut und gerne 12, 13, 14 Stunden, was natürlich total stupide und dumm ist eigentlich. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, das Format Hypermiling ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, sondern sehr extrem.
Ja,
es gibt ja dann auch...
Man muss es auch immer mit einem gewissen gesunden Augenzwinkern sehen.
Genau, aber wir prüfen halt ordentlich, was ist technisch machbar. Und jetzt kann man das natürlich echt machen oder man kann es irgendwie herbeischummeln. Nee, um ehrlich zu sein, lass mich mal ruhig mal ein bisschen aufregen. Ich finde es einfach dämlich, zu sagen, ich fahre 100 Kilometer, weil in 100 Kilometern kannst du einen Verbrauch natürlich hervorragend manipulieren.
Ja.
Eigentlich musst du ja auch eine Kreisfahrt machen. Eckart fährt in der Regel im Kreis, damit du das Höhenniveau ausgeglichen hast.
Genau.
Wir haben uns jetzt vorgenommen, mit dem Scala werden wir das ausnahmsweise mal nicht machen, weil wir die Zeit anderweitig brauchen. Also wir wollen eine Strecke von A nach B fahren, finden das auch ein bisschen spannender, wollen eigentlich so eine Drei-Länder-Tour machen. Und aber wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre und die dann am besten noch nicht mal im Kreis, dann habe ich überhaupt, das ist ein Fantasiewert.
Ja.
Und damit dann rauszugehen und zu sagen, ich, der schafft 5000 Kilometer, ja klar, wenn ich irgendwie von den 100 Kilometer 50 bergab rolle, ganz bestimmt.
Ja.
Und ich finde das, ich finde, mich regt es halt so ein bisschen auf, weil die Leute als Trittbettfahrer den Zuschauer was verkaufen, was der dann als bare Münze nimmt. Und was ich noch schlimmer finde, ist, dass die Zuschauer, dass denen das offensichtlich gar nichts ausmacht.
ja, das finde ich eigentlich am dramatischsten. Und ich finde halt so, klar kann man da einen coolen Verbrauch fahren und natürlich kann man sich da auch ein bisschen was ableiten und natürlich wird sich dabei auch rauskristallisieren, ist das ein Auto, was man sehr sparsam fahren kann oder nicht. Aber das hat einfach nicht den Titel Hypermiling verdient.
Ja, also es ist so ein bisschen ja, Überschriftenklau im Prinzip. Und ich will jetzt auch gar nicht, also ich weiß, das wird vielen wieder so Mimimi rüberkommen. Und ich finde es auch generell sehr schwierig, sowas anzusprechen. Ich habe mich ja mal über den Car Maniac aufgeregt, weil er wild gestikulierend, sehr emotional im Auto fahrender Weise was eingesprochen hat. Damals ging es um Corona halt und da habe ich öffentlich ein Video zugemacht, also quasi ein Reaction-Video, wenn man so will. Und habe ihm quasi über das Video gesagt, bist du für ein Vollidiot? Und was ich da sehr interessant fand, die Rückmeldung der Zuschauer war in der Regel so, was bist du denn für ein Vollidiot, dass du ihn nicht einfach mal anrufst und ihm das sagst?
Ja.
Und da finde ich das immer so, wir stehen alle im öffentlichen Leben und wir machen alle Videos und warum sollte ich da, also ich verstehe nicht, warum ich das dann nicht darf. Ne? Warum darf ich nicht öffentlich einen Kollegen auch mal kritisieren, wenn ich es sachlich fundiert mache? Das Video zum Chris war nicht sachlich fundiert, gebe ich offen zu. Von daher ziehe ich mir den Schuh da noch an. Ich habe es aber auch nicht gelöscht und hatte danach auch mit Chris ein bisschen Punk. Mittlerweile hat sich das alles wieder so ausnivelliert. Wir nennen jetzt hier auch keine Kollegen, weil es eigentlich etliche sind mittlerweile, die das so machen und wir auch nicht alle kennen. Das kommen immer mal wieder, poppen irgendwelche Videos auf, wo ich zu Eckart sage, ey, guck mal, da ist schon wieder einer mit Hypermiling. Und dann scannt man da so durch und dann, ja, wir sind jetzt hier 100 Kilometer gefahren und das heißt, du kannst 3000 Kilometer mit dem Auto fahren. Ja, behaupten ist gut, kontrollieren ist besser. Und wenn man sich dieses Format schon anzieht oder annimmt des Hypermilings, dann mach's richtig oder nenn's halt Verbrauchsfahrt, oder?
Genau, ich wollte nämlich auch gerade noch bei dem Thema mal anfügen, auch wir, weder ich noch Albrecht noch du, haben das Thema Hypermiling erfunden. Das kann man ja auch einfach mal ganz
genau
sagen, das ist ja klar. Aber ich finde nämlich auch, Hypermiling hat für mich auch immer so ein bisschen so ein Challenge-Charakter und ich finde einfach, das ist eine coole, also klar, das, was wir machen das für euch, für euch jetzt als Zuhörer und gleichzeitig auch Zuschauer bei Asphaltart und Ausfahrt TV, damit ihr da einen Entertainment-Faktor von habt, aber ich mache das auch aus einem anderen Grund und Albrecht und ich haben das auch damals aus einem anderen Grund mit angefangen, wenn wir auch nur 3 Leute, die Videos gucken, dazu anstiften zu sagen, ey, das ist ja krass, was die schaffen mit einem Auto an Kilometern und an geringem Verbrauch. So soll ja keiner im Alltag fahren. Aber wenn wir nur 3-4 Leute davon begeistern können, die dann im Alltag sagen, krass, ich achte auch einfach mal drauf und gucke einfach mal, brauche ich gerade die Klimaanlage oder sehe ich, dass da vorne was passiert und kann schon vom Gas gehen und sehe das so ein bisschen als Challenge, dann will ich auch, dass Leute, die ein Hypermiling machen, genauso an dieser Challenge teilnehmen und es dann aber richtig machen. Und dann freue ich mich auch drüber, wenn jemand sagt, ey, hier, guck mal. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, wir sind damals mit einem Skoda Superb 2056 Kilometer gefahren. Wenn einer ankommen würde und sagen würde, hier, bam, guck mal, ich bin tatsächlich jetzt 2300 Kilometer oder so gefahren, dann würde ich sagen, Alter, krass, Hut ab, finde ich richtig geil, dass du es mit dem gleichen Auto genauso nochmal gemacht hast wie wir. Der dürfte das oder die dürfte das von mir aus 1:1 kopieren. Wenn er es dann schafft, einen besseren Wert zu fahren, würde ich mich richtig drüber freuen. Aber ich finde es halt so ein bisschen so, ja, 100 Kilometer gefahren, und dann fehlt so der Challenge-Charakter.
Ja, und das bringt uns eigentlich auch zum zweiten Thema. Die Folge heute ist so ein bisschen selbstreferenziert, aber da stehen wir halt auch zu. Ich bin seit Jahren mittlerweile, weil es ist seit Jahren schon so, ich bin einfach genervt über diese ganze Clickbait-Geschichte. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass es so gut funktioniert.
Ja,
weil ich denke ja, wenn ich da draußen mit den Leuten mich unterhalte, also wenn mich Zuschauer ansprechen, jetzt gerade hier wieder bei der Rallye sind 2-3 Leute auf mich zugekommen, hey Jan, danke für deine Videos, bla bla bla, und dann merkst du ja, die sind ja nicht dumm, ne? Natürlich, man kann ja gar nicht dumm sein, wenn man uns folgt auf den Kanälen, aber Trotzdem, warum funktionieren denn diese Clickbait-Geschichten so gut? Warum rebelliert denn da gar keiner, wenn jemand sagt, hier, ich mache ein Hypermiling mit 100 Kilometern? Oder ich habe jetzt hier von Björn Habiger im Übrigen bei LinkedIn gefunden, der hat sich mokiert über die Plattform e-fahrer.com. Ich glaube, das ist eine Publikation von Burda, wenn ich ganz, bin mir nicht ganz sicher. Die titeln mit einer Geschichte: Chinesen verstecken Code in deutschen Kennzeichen. So erkennen sie ihn.
Kacke oder was?
Nein, Code, also hier so Geheimcode,
Ach
so ein
so.
Code.
Code. Ich dachte Code.
Nee, amerikanischer Code. Und jetzt pass auf, die Auflösung darunter ist: der Hersteller NIO, der chinesische Hersteller NIO, meldet seine Autos in Nürnberg an, also auch die Pressetestwagen oder die Fahrzeuge von den Fahrveranstaltungen, damit sie die Kennzeichnung N für Nürnberg IO haben.
Ja.
Also den Namen,
Wo ist der Trick?
den Firmennamen.
Wo ist jetzt der geheime Code?
Die verstecken das, Digga. Und
Ach.
da denke ich dann auch, dann liest
Ach,
du das
du
und
meinst,
denkst
die machen
so,
das heimlich?
ja, also die machen das
Oh
auch, weil
Mann.
Mercedes kann das nicht, ne? Also
Nee.
BMW könnte es noch machen, aber es wäre sehr befremdlich, ein BMW zu bekommen mit einem Berliner Kennzeichen halt.
Ja, irgendwie schon.
Und ich fasse mir dann nur an den Kopf und trotzdem funktioniert es ja. Ganz im Ernst, auch wenn wir mal irgendwie, ich mache das wirklich ungerne, weil ich mir dann selber so schäbig und dumm vorkomme. Aber in der Regel, wenn du so eine blöde Überschrift machst, funktioniert es halt, ne?
Ja, ich
Und
meine, ich
das.
kann mir da ja auch an die eigene Nase fassen, die Hypermiling-Videos. Ich mache das bei den Reviews, machen wir das ja in der Regel nicht, sondern das ist im Verhältnis zu ganz vielen anderen Leuten, die sowas veröffentlichen, ist das ja noch relativ konservativ. Bei den Hypermilings mache ich das schon auch ganz gerne. Aber das Problem ist eben auch, wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo alle um dich drumherum, und das ist bei dem Thema Hypermiling nun mal der Fall, alle um dich drumherum mit so Clickbait-Titeln um sich schmeißen, hast du am Ende fast keine Wahl mehr, als dass ich in den Titel schreibe, hier über 2000 Kilometer mit einem Tank, Fragezeichen, Ausrufezeichen oder so, weil du sonst Gefahr läufst, unterzugehen.
Ja, also mich würde dazu wirklich mal eure Meinung da draußen interessieren. Ihr könnt mit uns interagieren per WhatsApp unter der 0170 92 00 714. Schreibt uns doch mal bitte, macht euch das gar nichts aus? Also ich habe mittlerweile so eine Aversion gegen Clickbait-Sachen, dass ich sage, ich gucke da nicht mehr rein. Also selbst wenn ich brenne vor Neugierde, weil es so geil formuliert ist dann wieder, ne, sage ich, nee, ich unterstütze das einfach nicht. Ich will das nicht unterstützen. Es nervt einfach nur. Und klickt ihr dann, also sagt ihr, hey, komm, das spricht mich schon irgendwie an oder das triggert mich ja schon. Ich meine, ist natürlich jetzt fies gemacht von uns. Wir lästern drüber und dann wollen wir, dass ihr euch committet. Aber was reizt euch denn dann an solchen Sachen? Ja, es gibt ja auch Kollegen, nicht nur Kollegen, aber auch Kollegen, die dann jedes Mal quasi das gleiche Clickbait-Ding machen und es funktioniert trotzdem ganz offensichtlich, ne?
Ja.
Ich weiß es einfach nicht, Eckart. Das stresst mich so ein bisschen.
Ja, mich stresst es jetzt nicht, aber es ja. Also was mich am meisten daran stört, ist das, was ich gerade gesagt habe, dass sich, vielleicht ist es ja auch eine falsche Annahme, aber mir drängt sich halt so immer das Gefühl auf, ich lese dann meine Titel und denke mir so, oh, ist das jetzt reißerisch genug? Aber ich will es auch nicht zu reißerisch machen, weil es mir genauso geht wie dir, dass ich sage, ich möchte das nicht. Und habe dann im selben Moment, denke ich mir immer, oh, bringt mir das jetzt einen Nachteil? Ja, das nervt mich.
Ja, was dich vielleicht auch nervt, sind überholende LKWs, um mal ganz unelegant das Thema zu wechseln.
Ja, also im Augenblick nervt mich das. Obwohl doch, es nervt mich auch jetzt, weil auf meiner Testrunde fahre ich natürlich auch hinter einem LKW und jedes Mal, wenn der zum Überholen ausschert, sitze ich dahinter und denke mir, ah, dann muss ich ja warten, dann kann ich nicht gleich mit rausziehen, weil wenn der vor dem LKW, den er überholt, wieder reinzieht, ziehen die ja in der Regel mit viel zu wenig Sicherheitsabstand rein. Also nicht alle natürlich, an alle LKW-Fahrer, die uns hören, die Sicherheitsabstand lassen. Ihr macht das natürlich sehr gut, aber ganz viele ziehen mit zu wenig rein. Ich kann also nicht gleich hinterher, muss dann also ein bisschen warten, dies, das, Ananas, bla bla bla. Überholende LKW nerven mich nicht grundsätzlich. Das kann ich so nicht sagen. Und ich finde, es ist auch immer Unding, wenn Leute grundsätzlich sagen, scheiß LKW, gehört alles verboten, weil du willst ja auch im Supermarkt einkaufen gehen und du willst dir bei Amazon vielleicht irgendwas bestellen und dies und das, und dafür ist das nun mal in unserer heutigen Konsumgesellschaft nötig, dass permanent Güter per LKW auf der Straße unterwegs sind. Aber es gibt halt auch so Situationen, da denke ich mir, boah, also ist das jetzt wirklich nötig? Ein ganz konkretes Beispiel, immer wenn ich von dir nach Hause fahre und auf diesen letzten 50 Kilometern auf der A14 unterwegs bin, zwischen Magdeburg und Halle, da ist die A14 zweispurig. Und da ist es in der Regel so, dass du auf diesem Stück Autobahn dann irgendwie so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 fährst, weil auf diesen zwei Spuren kein LKW-Überholverbot ist. Und dann zieht ein LKW raus, überholt, zieht irgendwann wieder rein. Und in dem Moment, wo der reinzieht, denkt sich der nächste LKW dahinter, oh, jetzt ist er wieder drin, jetzt ziehe ich raus. Und dadurch sind quasi beide Spuren von diesen zwei Spuren permanent von LKWs unter Beschlag genommen. Und im Moment wird bei uns in der lokalen Regierung diskutiert, ob man auf diesem Autobahnabschnitt nicht grundsätzlich ein Überholverbot für LKW einrichten sollte, weil es halt nur zweispurig ist.
Okay. Und, also ich habe relativ am Anfang meiner Führerscheinkarriere bin ich 7,5-Tonner gefahren, weil ich das ja durfte mit meinem Führerschein damals schon. Ich habe für so einen Gärtnerbetrieb, da habe ich gejobbt im Sommer. Fand es erstmal total geil, LKW zu fahren. Habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass gar nicht so einfach ist alles. Mhm. Weil du halt nicht mal eben reinhuscht. Und im Gegensatz zu dir, auch am Anfang meiner Autofahrkarriere bin ich eher sehr schwach motorisierte Fahrzeuge gefahren.
Ich auch.
Also so wirklich, also ich bin, mein erstes Auto war ein Fiat 500 mit 18 PS.
Ja, so krass war es bei mir nicht. Das erste Auto, was ich gefahren bin, war der Nissan Micra von meiner Mama. Aber damit bist du auch nicht mal schnell irgendwo in irgendeine Lücke gehuscht.
Nee, ja, und mein zweites Auto oder mein drittes war dann auch Nissan Micra 54 PS. Glaube ich, das war schon recht potent für damalige Verhältnisse, aber nichtsdestotrotz, ich weiß halt, wie schwierig das ist, wenn du die ganze Zeit im Rückspiegel guckst, wann du denn mal keinen ausbremst, wenn du jetzt rausfährst zum Überholen. Und jetzt, je älter ich werde, umso schlimmer werden ja auch die Arbeitsbedingungen für die LKW-Fahrer.
Ja.
Und von daher für mich, und es ist vollkommen egal, welche Nation, haben Berufskraftfahrer immer Vorrang. Wenn ich einem LKW irgendwas Gutes tun kann, mache ich das. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich will da auch gar kein Lob für hören oder sage jetzt hier so, ey, guck mal hier, ich der Tolle. Sondern für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, weil die sitzen in der Regel 12 bis 18 Stunden auf der Straße, ihre Pausen da mal rausgerechnet und versorgen mich. Und ich finde es halt so geil.
Das ist das, was ich meinte. So, ich bin wirklich der Allerletzte, der sich grundsätzlich über LKWs aufregt, weil wir brauchen sie.
Bloß für deine eigene Haustür willst du es nicht haben, ne? Das ist ja immer so die Sache. Aber jetzt, ich will nochmal zurück auf die Corona-Zeit. Weißt du, worüber wir für die Krankenschwestern geklatscht haben?
Ja.
Corona ist vorbei, klatschen tun wir schon lange nicht mehr. Die Situation in Krankenhäusern hat sich nicht gebessert, soweit ich weiß. Dann hatten wir das Problem mit den LKW-Fahrern, dass die teilweise sich nicht mehr duschen konnten, weil die ganzen Autobahnraststellen zu waren und ein richtiges Scheißleben hatten, trotzdem dafür gesorgt haben, dass die Lieferkette stabil bleibt.
Ja.
Ne? Und wir waren ja alle so dankbar. Wir waren ja alle so verdammt dankbar, bis wir dann wieder selber fahren durften. Und dann waren die auch schon wieder scheiße und im Weg halt. Ne?
Genau.
Und es gibt nichts, was mich mehr nervt, als irgendwelche Vollidioten, das tut mir leid, aber Vollidioten, die ich dann schon vorbeigelassen habe, also die mir quasi im Kofferraum hängen, und dann denke ich so, ey Kerl, vor mir fällt ein LKW, was willst du denn? Und dann fahre ich einfach rechts rüber, ist mir doch scheißegal, fahr vorbei, Vollidiot. Und dann hängt er dem LKW hinten an der Stoßstange und ich denke mir, du musst den guten Mann doch, oder die gute Frau, gibt ja mittlerweile auch viele Frauen, die fahren, nur wirklich nicht stressen, die haben genug Stress mit ihrem 80-Tonner da am anderen vorbeizukommen, oder 40-Tonner. Warum hängst du den noch auf der Stoßstange und was sollen die denn machen? Und das
genau,
ich wollte es gerade sagen. Von der Logik her finde ich es so dumm.
Ich wollte es gerade sagen, was erwarten denn solche Leute bei LKW-Überholmanövern ganz besonders. Was denken die denn, was passiert? Soll der sich in Luft auflösen oder soll der bremsen, um dahinter wieder einzuscheren? Oder soll er plötzlich seinen geheimen Schnellfahrgang aktivieren, damit er mal kurz 120 fährt oder was? Aber das frage ich mich auch bei mir auf der Autobahn, wenn ich irgendwie auf einer zweispurigen Autobahn oder auch auf einer dreispurigen vielleicht jemanden überhole, dafür kurz auf die linke Spur rausfahre mit irgendwas 160 oder was weiß ich und von hinten einer Lichthupe gebend ankomme. Also wenn ich mit genug Abstand vor ihm rausziehe, was denkt er denn, was ich dann mache, wo ich hin soll, wenn rechts von mir ein Fahrzeug ist? Das würde mich wirklich mal interessieren. Was geht in dem Kopf von den Leuten vor?
Ja. Nee, und das ist, so überhole ich, also wenn vor mir ein LKW rauszieht, dann bleibe ich in der Regel in so einem Abstand hinter dem überholenden LKW, dass der überholt, zur Not auch noch sagen kann, fuck, ich schaff das nicht, ja. Ich schere wieder hinter dem ein, obwohl ich ihn schon halb überholt hatte.
Ja.
Weil du willst ihm doch wenigstens die Möglichkeit geben, seine Entscheidung zu revidieren oder vielleicht kommt auch ein LKW-Überholverbot und du bringst ihn voll in Bedrängnis, dass er jetzt wirklich da vorbeifahren muss. Und natürlich gibt es auch LKW-Fahrer, die irgendwie aus meinen Augen erstmal blöd fahren. Aber ich habe noch nie einen LKW-Fahrer angehupt oder, also noch nie, das will ich nicht sagen, aber sag mal so, in den letzten 10 Jahren kein angehupt, keine Lichthupe gegeben, weil ich mir immer sage, ey, und selbst wenn der Scheiße fährt, der sitzt wahrscheinlich schon wieder 10 Stunden auf der Straße, dem geht's bestimmt auch nicht gut und dann ist es halt so. Mein Gott, und im Zweifel, egal welches Auto ich heutzutage fahre, ich bin doch innerhalb von 5 Minuten an ihm wieder vorbei.
Ja.
Also, was kostet mich das denn wirklich an Zeit? Und dann finde ich es noch witziger, weißt du, auf der einen Seite sind alle so, ja, Tempolimit, ne? Soll ja kommen. Dann brauchen wir doch kein LKW-Überholverbot mehr. Weil ob du nur 90 fährst links oder 120, ist doch vollkommen Latte. Also ich finde diese LKW-Überholverbote witzlos. Also wirklich geradezu witzlos. Weil entweder es ist so viel Verkehr, da kommst du eh nicht schneller voran und dann sind es auch nicht die LKWs, die mich ausbremsen, sondern lustigerweise irgendwelche anderen Leute, die meinen, LKW mit 100 überholen zu müssen, also PKWs. Oder die Strecke ist eh frei, dann überholen die mal eben, dann bin ich da sofort wieder auf Geschwindigkeit. Das ist so sinnlos. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da draußen ja ganz andere Erfahrungen gemacht. Gerne mal schreibt uns was. Und wenn unter euch vielleicht wirklich LKW-Fahrer dabei sind, schreibt uns doch mal, was so die Top 3 Dinger sind, die euch so richtig extrem nerven bei Autofahrern.
Ja, das würde also mich das auch interessieren.
Ist ein Thema, was ich sehr gerne mal hier mit auch in den Podcast nehmen möchte, um den Autofahrern mal die Gegenseite zu spiegeln. Man hört die ja selten, ne?
Ich habe jetzt hier Stelle, auch nicht. Ja?
Wisst ihr nicht, ob gibt's einen LKW-Podcast?
Weiß ich nicht, bestimmt. Aber ich habe eine ganz konkrete Frage an der Stelle. Und zwar, beim Hypermiling fahren wir ja hinter LKWs hinterher. Und die Frage richtet sich jetzt wirklich, also nur wenn jetzt jemand zuhört, der LKW fährt. Wir brauchen jetzt keine Mutmaßungen von den PKW-Fahrern. Wir fahren ja immer mit Abstandsregeltempomaten im LKW hinterher. Das heißt, wir fahren da auch nicht wie die Bekloppten dicht auf und achten da immer auf Sicherheitsabstand. Ist das für euch ein Problem? Stört euch das? Und ich beobachte dann öfter mal, dass LKW dann mal so anfangen, auf dem Standstreifen auszuscheren, weil sie gucken wollen, was ist da hinter mir los? Ist das eine also machen LKWs das oder LKW-Fahrer, weil sie sich bedroht fühlen, weil sie Schiss kriegen, dass da vielleicht einer hinter denen ist, der ihnen was Böses will oder sowas? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Woran liegt das? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ja.
Also, weil wir wollen ja nichts Böses. Wir wollen ja nur ein bisschen Windschatten.
Ja, genau. Wir sind doch nur 2 Jungs, die Windschatten brauchen.
Ey, ich habe schon mehrfach zu Albrecht damals bei Hypermiling gesagt, wir brauchen eigentlich ein CB-Funkgerät im Auto, wo wir dem LKW vor uns sagen können, hier, grüß dich, wir fahren in deinem Windschatten, brauchst du keine Sorgen machen, wir machen nichts Blödes bei dir, wir wollen dich nicht überfallen, wir halten genug Sicherheitsabstand, du bist ein Top-Typ, du spendest uns geilen Windschatten.
Ja, ich würde ja sagen, wir müssen so ein Schild aufs Dach machen, dass sie das vernünftig lesen können, so spiegelverkehrt, aber das widerspricht so ein bisschen der Philosophie des Hypermilex, ne?
Ja.
Naja, gut. Ja, Eckart, ich hatte vorhin noch zu Eckart gesagt, wir brauchen vielleicht nochmal ein extra Thema. Mir kommen die Themen relativ schnell vor. Wir sind gerade mal bei 28 Minuten jetzt, 29
Was,
Minuten. Ja, das ist nicht so ergiebig, das bisschen aufregen hier. Ich merke das gerade. Aber ich hätte noch was. Eckart und ich fahren jetzt nächste Woche bei der New Mobility Rally mit. Und ich fahre dann später des Jahres, weil Eckert leider keine Zeit hat, noch die ED1000 mit. Die ED1000 ist organisiert vom Magazin Electric Drive, wo übrigens auch der gute und geschätzte Kollege Jens Stratmann, ne, so heißt er,
Genau.
arbeitet. Kennst du den eigentlich, Jens Stratmann?
Ja, ich kenne ihn, Jens Stratmann, selbstverständlich als Stimme von Voice over Cars.
Ja. An dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz innehalten. Jochen, wenn du das hier hörst, schreib mir doch mal bitte eine SMS. Das ist wirklich nur ein kleiner Test. Und Jochen weiß genau, welcher Jochen gemeint ist.
Ja, das ist eine ausgesprochen gute Info, die du da gerade gebracht hast.
Gut, also Electric Drive, das Magazin und auch der YouTube-Kanal, der ja von Jens betreut wird, wo wir auch ab und zu jetzt mal zu sehen sind, die machen eine Rallye, die heißt ED1000, heißt also, fährst 1000 Kilometer an einem Tag. Eckert und ich haben da letztes Jahr zusammen teilgenommen auf einem Skoda Enyaq und einen wahnsinnigen Verbrauch rausgefahren,
Ja.
haben trotzdem nur einen zweiten Platz belegt, weil zwei Kollegen in einem Fiat 500 mit dabei waren und wir sagen dazu nichts. Wir haben den zweiten Platz gemacht, sind sehr stolz. Weißt du noch den Verbrauch, den wir erfahren haben?
14,6.
Krass, ja. Und
Das
haben
war
das
ein
aber auch.
besserer Verbrauch als im Hypermiling mit dem Mercedes EQS, was auf meinem Kanal online ist.
Ja, also wir sind es in Hypermiling-Qualität gefahren, die Rallye mit. Das ist nicht Voraussetzung, sondern eigentlich geht es nur so ein bisschen darum, 1000 Kilometer Batterie elektrisch zurückzulegen. Und aber für uns ist das natürlich ein super Ding. Das machen wir jetzt dieses Jahr auch wieder. Und ich frage mich, die New Mobility geht eher so 150 Kilometer, ne? Nennt sich aber auch nicht
Hier
Hypermiling.
ist das Resultat
Oh,
meiner Websuche.
ja, das ist gut. Und wir sind uns ein bisschen uneins, was wir aus solchen Events machen. Was können wir euch da Gutes tun bei? Also interessiert euch das? Habt ihr das mal wahrgenommen? Kennt jemand die New Mobility Rallye? Und Rainer, du bist raus, weil du fährst sie ja, ne?
Ja.
Aber New Mobility Rallye, ED1000, habt ihr das schon mal gehört? Nehmt ihr sowas wahr? Und wenn nicht, was würdet ihr von uns erwarten, was wir machen bei so einer Rallye? Wäre es für euch interessant, wenn wir sowas zum Beispiel mal live streamen oder als jetzt die New Mobility könnten wir ja als lange Podcast-Folge quasi aufnehmen, ne? Oder so als Podcast-Spezialfolge. Wäre das interessant, wo wir so ein bisschen erzählen, was wir da machen? Aber da wird es dann natürlich auch Teile geben, wo wir mal nicht reden. Weil irgendwie 150 Kilometer durchquatschen können wir zwar, aber dann wird man schon ein bisschen heiser halt, ne? Und gerade 1000 Kilometer, da geht es dann nicht, da könnte man mal immer wieder reinschalten oder so. Oder sagt ihr, 1000 Kilometer Batterie elektrisch, selbst wenn ich hier so ein Elektrofahrer bin, aber interessieren tut es eigentlich nicht mehr so, ne? Also das würde mich mal interessieren, ich brauche Feedback wirklich von euch da draußen und es wäre schön, wenn ihr uns unter der 0170-9200-714 mal anschreibt.
Ja, das würde mich auch sehr freuen.
Ja, Eckert, jetzt haben wir ein Problem.
Jetzt haben wir in der Tat ein Problem. Wir haben vor allem auch ein Problem, wenn ich hier auf meinen Bordcomputer schaue im Skoda Scala. Die werden so lange brauchen, Jan, dieses Hypermiling zu drehen. Ich kann das fast nicht glauben, was ich hier sehe. ich habe damit gerechnet, dass das Auto mehr verbraucht.
Ja, schwierig, ne? Da müssen wir
Wow.
mal gucken, weil wir eigentlich mit dem Auto von Bielefeld zu einer Veranstaltung fahren müssen, wo wir eine gewisse Zielzeit haben. Und je nachdem, was Eckert jetzt auf dieser Testrunde erfährt, müssen wir halt früh aufstehen. Und wir gehen so schon von 3 Uhr aus eigentlich, ne?
Ja, also 3 Uhr früh, AM.
Ja, ja, ja. Ja, das wird noch sehr lustig. Schauen wir mal. Hast du
Es
denn
gab,
sonst noch was
ja, es gab,
Automobiles auf der Karte?
ja, was Automobiles, ja. Du hast mir vorhin erzählt, es gab eine Zuhörerfrage an unsere Nummer. Und wir haben das so ein bisschen abgetan von wegen, ja, Antwort ist ganz kurz. Ich habe da gerade noch mal drüber nachgedacht. Die Frage lautete nämlich, auf welche Art und Weise verbindest du dein Telefon im Auto, um Medien zu konsumieren? Per Bluetooth oder per Apple CarPlay? Und ich habe halt, wie gesagt, am Anfang gedacht, ja, keine Ahnung. Ich benutze halt Apple CarPlay, weil ich finde es irgendwie komfortabler. Aber ich glaube, die Antwort ist nicht ganz so trivial und die wird dann nicht so ganz trivial, wenn ich mir überlege, dass ich ein Auto mit einem sehr guten Soundsystem fahre. Ich habe gerade noch ein Volvo S90 zu Hause rumstehen mit dem Bowers & Wilkins Soundsystem und insbesondere bei solchen Autos benutze ich immer Apple CarPlay, denn ich bilde mir ein, dass die Datenübertragungsrate bei Apple CarPlay über WLAN höher ist, als wenn mein Telefon per Bluetooth verbunden ist und dass damit auch eine höhere Klangqualität möglich ist. Wie siehst du das?
Also ich bin eigentlich jemand, der lieber sein Telefon mit Kabel verbindet. Mhm. Also jetzt und natürlich, ich nutze einfach aus Komfortgründen Gründen Apple CarPlay, dann aber am liebsten übers Kabel.
Ja.
Weil ich das einfach mehr mag. Ich mag Kabel.
Okay.
Es hört sich blöd an, aber es ist tatsächlich so. Und ich verbinde sehr, sehr selten über Bluetooth. Es gibt eine Sache, dann mache ich das schon mal. Also ich finde es einfach vollkommen blöd. Das sind jetzt alles so Auto-YouTuber-Probleme, ne? die normale Welt nicht kennt. Es sei denn, man fährt viele Leihwagen. Aber ich hasse nichts mehr, als du steigst in ein Auto, fährst los und denkst, ah ja, ich muss noch schnell das Telefon verbinden. Was ja eigentlich nur so 3 Klicks sind auf dem Telefon.
Ja.
Das kann ich mal schnell an der Ampel machen. Und dann sagt mir das Infotainment-System, hey, Moment mal, du bist ja gar nicht im Park.
Mhm.
Und dann denke ich, ja, aber ich fahre nicht.
Ja.
Ich stehe an der Ampel. Komm, verbinde dich mal eben. Nee, du bist nicht im Park. Dann mache ich das nicht. Und dann denke ich, wie dumm ist das denn, weil ich im Zweifel dann weiterfahre, ohne das Telefon verbunden zu haben. Und
dann ist die Gefahr natürlich hoch oder die Versuchung groß, wenn du dann einen Anruf kriegst, irgendwie zu sagen, ja, ich stelle mal schnell auf Lautsprecher oder irgendwie sowas, irgend so einen Scheiß.
Ich meine, Lautsprecher ist ja noch besser, als es ans Ohr zu nehmen. Und das ist ja auch sogar legal, meine ich. Aber das ist einfach blöd und es nervt mich. Und ich verstehe die Hersteller denn nicht, weil es ist nicht mehr so wahnsinnig komplex mittlerweile, ein Telefon zu verbinden. Und das ist aber auch wieder so eine witzige Sache. Du bist ja neulich Mercedes gefahren, ne, den EQS.
Genau.
Der kann ja ganz viel per Sprachbefehl.
Ja.
Ne, hier, mach das Schiebedach auf, mach die Sitzheizung an, mir ist kalt, mir ist warm, ich will Rock'n'Roll hören, das kann der ja alles, versteht der alles. Aber sag ihm doch mal, verbinde mein Telefon.
Ja.
Oder noch besser, verbinde mein Telefon mit Apple CarPlay.
Ja.
Ich meine, der springt noch nicht mal in das Dialogfenster, was ich brauche. Und natürlich ist das so ein First-World-Problem, was wir haben, weil wir ständig die Autos wechseln, aber zumindest für die Mietwagenfahrer ist es ja ein ähnliches Problem. Ne? Du willst mal schnell dein Telefon verbinden und es geht halt nicht. Und das finde ich halt richtig nervig und ich verstehe auch nicht, warum das immer noch so kompliziert ist. Weißt du, früher war es nun mal kompliziert, ne? Bluetooth, dies, das.
Und hier Pairing und da und boah,
genau.
Und erst mal in Modus
versetzen. Aber heute geht das doch alles quasi auf einfachen Weg und Knopfdruck. Und ich verstehe halt nicht, warum ich dann das Auto in den Park setzen muss. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und das heißt ja, damit du nicht abgelenkt bist. Ne? Aber oft sind die Autos dann finde mal die richtige Schaltfläche, während der Fahrt, um Radiosender zu wechseln oder die Sitzheizung anzumachen oder was weiß ich nicht was. Das lenkt mich mehr ab, als mal eben mein Telefon zu pairen.
Ja.
Und das finde ich halt schade. Da würde ich es wirklich begrüßen, wenn die Branche sich da sehr, sehr zeitnah, sehr schnell auf einen Standard einigt, der einfach ist.
Ja, vielleicht meine Meinung zum Thema Apple CarPlay Wireless oder kabelgebunden. Ich bin ein Freund von Apple CarPlay Wireless. Und genauso wäre es bei Android Auto. Ich habe aber eben einfach kein Android-Telefon. Will jetzt ja also keine Android-User vor den Kopf stoßen. Der Grund dafür ist, und jetzt sehe ich sehe jetzt schon Jan vor dem Mikro grinsend sitzen, ich bin so ein Akkupfleger bei meinem Telefon. Und wenn ich ins Auto steige, hat mein Telefon in der Regel noch zwischen 0 und 100% Akku. Also in der Regel nie unter, weiß ich nicht, 50% oder so. Es kommt selten vor. Und dann möchte ich mein Handy auch eigentlich nicht laden, denn ich achte da schon drauf, dass ich meinen Handy-Akku erst an den Strom hänge, wenn er so am besten unter 20% ist. Und dann bin ich auch nicht so einer, der sein Handy mit 100% dann ewig noch am Strom lässt, weil ich den Akku gerne lange erhalten möchte. Und deshalb nutze ich diese Verbindung lieber kabellos und kann mich dann im Zweifel, wenn ich Strom brauche, dazu entscheiden, das Handy zu laden. Aber das ist für mich die einzige Begründung, dass warum ich das nicht per Kabel nutze, wenn ich es nicht per Kabel nutze.
Es ist tatsächlich richtig, dass ich grinse, aber ich grinse nicht wegen dem, was du gesagt hast, sondern weil mir eingefallen ist, dass Eckart neulich mal aus Versehen sein Telefon auf so ein induktives Ladepad gelegt hat. Und das war nicht richtig witzig. Ja. Naja, gut. Aber ich lache mittlerweile auch gar nicht mehr über deine Akkupflege, seitdem du mir gesagt hast, dass das neue iPhone irgendwie 1800 Euro kosten wird. Boah. Und für uns... das ist mehr als wirklich nur eine dumme Ausrede. Also man kennt das ja, ne? Dies, das, schönste Geschichte dazu, meine Tochter, damals noch deutlich jünger, sitzt am Tisch, kriegt eine SMS, geht ans Handy. Ich so, Kind, ne, Joanna, was soll denn das? Und sie guckt mich an und sagt, Papa, was machst du denn da? Und ich so, hä? Und tapp das Telefon selber in der Hand. So, ja. Reflexartig, ne? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach so, ja. Und dann sage ich natürlich, ja, für mich ist das Arbeit. Mhm. Ja, mittlerweile glauben das die Kinder halt auch nicht immer, ne? Die sind ja auch älter geworden. Aber wir brauchen das Telefon schon für die Arbeit. Und ich sag mal so, wenn ich alle zwei Jahre mir ein neues Handy kaufe, dann hat das seine Bewandtnis jetzt nicht unbedingt, weil ich ein neues Handy brauche. Aber in der Regel sind die Kameras dann doch noch wieder ein bisschen besser geworden. Ich mache viel mit der Kamera. Wir machen ja hier die Real-Geschichten mit den Kameras. Ja. Du willst einfach einen neuen, frischen Akku auch immer wieder haben und so. Aber 1800 ja. Euro, gut, das ist jetzt das mit dem 512 MB Gigabyte Speicher, das muss ich nicht unbedingt haben, 256 reichen. Aber,
ja, du bist das trotzdem bei 1400 Euro.
Ja, und Betriebsausgabe hin und her und du kannst es absetzen und alles ist toll und lustig. Aber lustigerweise, Telefone kannst du gar nicht so schnell abschreiben, ne?
Ja, es ist das einfach komplett egal, ob man das abschreiben kann oder nicht oder ob das eine Betriebsausgabe ist oder nicht. 1400 Euro ist einfach absolut irrsinnig für ein Handy. Ich weiß noch, wie wir uns damals aufgeregt haben, als das iPhone irgendwie 600 Euro gekostet hat oder sowas. Das ist abartig, wie viel Geld das ist.
Ja, und das sind dann so die Sachen, wo wir mittlerweile auch, ich meine, da kriegst du ein vernünftiges Objektiv schon für, ne? Also,
kriegst du ganz viel.
Eine Drohne. Für. Also, ja, das sind dann so die, ich weiß, das hört sich dann auch wieder so nach Rumgejammer First World Problem an, aber es fängt so an, in dem Bereich jetzt auch langsam irgendwie ätzend zu werden.
Ja.
Ne?
Macht
keinen Spaß.
Jetzt driften wir hier im Auto-Podcast ab zu Preisen von Handys.
Naja, es ist ja auch immer so ein bisschen behind the scenes von Ausfahrt-TV und Asphaltart. Und ich finde, das gehört ja schon so ein bisschen dazu, den Leuten auch mal zu erklären. Also ich möchte mal nicht so dekadent mich anhören. Das hat mir meine Frau ja neulich mal bewusst gemacht mit den Autos, die ich da alle habe. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, hey, Digga, lass ich mir nochmal schnell ein iPhone raus, ne? Kostet ja nichts, ne? Ja, doch, kostet echt ganz schön viel. Und ich meine auch, dass ich das brauche halt. Und meins ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt. Und ich möchte da auch nicht drüber nachdenken. Aber ich denke im Moment darüber nach. Und das nervt mich gerade so ein bisschen. Ne? Und das sind so viele Sachen. Du willst ja immer optimal produzieren.
Ja.
Und ich habe mir vor, seitdem ich so, du sagst ja immer Erwachsenengeld verdiene, ne? Ja, aber seitdem genau. Meine Firma Gewinne erwirtschaftet, sage ich auch immer, wenn ich mir was kaufe, und das hast du ja neulich auch gesehen, ich möchte immer das Beste haben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich erstmal was Preiswertes kaufe, kaufe ich mir danach das Beste, weil ich genervt bin von der Qualität des Preiswerten. Ja. Darum habe ich mir ja diesen großen Linsenpark gekauft hier für die Sony-Kamera, wo du gesagt hast, ja Digga, das muss aber gar nicht sein. Ich weiß. Ne? Aber dann bin ich wirklich safe und wir nutzen auch mittlerweile alle Objektive, die ich da gekauft habe. Somit war es auch keine Verschwendung. Und ich bin auch glücklich mit den Dingern. Aber was wollte ich Ihnen sagen?
Aber es ist halt trotzdem verloren. Irre teuer.
Also ja, es ist irre.
Auch für jemanden wie dich ist das richtig teuer.
Ja, also genau. Und ich überlege halt, ich hätte ganz gerne einen Gimbal, einen vernünftigen. Weil wir jetzt Formate machen, wo ich mit so einem Gimbal so ein paar Aufnahmen machen kann und dann sieht es einfach schöner aus, meine ich. Und ich möchte ja Videos machen, die gut aussehen, die informativ sind und die mir selber auch im Schnitt dann wieder Spaß machen. Weil wenn du das, was du da schneidest, wenn du es blöd findest, ist das eine richtige Qual. Und das weiß ich halt, weil diese langen Reviews sind quälend für mich zu schneiden. Erstmal höre ich mich die ganze Zeit selber sprechen. Ich schneide an den Dingern zwischen 4 und 6 Stunden. Das heißt, ich höre mich 4 bis 6 Stunden lang selber reden.
Ja.
Das kann sich, glaube ich, keiner wirklich vorstellen, wie das ist. Und es hört sich jetzt auch wieder wie so ein Mimimi-Ding an. Aber ich kann es jedem mal empfehlen. Stellt euch mal meinetwegen auch nur euer Handy vor euch und sprecht 20 Minuten irgendwas einigermaßen Sinnvolles ein. Ist egal, was kann euer Hobby sein, ne, dass ihr was darüber erzählt. Und dann hört ihr euch das nur mal 20 Minuten an, ohne damit was zu machen. Und dann habt ihr ein Gefühl dafür, wie dumm das ist und wie nervig das ist. Und wenn du das dann noch hast, irgendwie, dann passt der Ton nicht oder das Bild. Das macht echt irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja.
Ja, so ist es. Eckart, ich habe das Gefühl, wir reden nur, um irgendwie auf diese 50 Minuten zu kommen.
Ja, da müssen wir auch nicht immer drauf kommen.
Ja, ich habe bloß Angst, dass wir die Leute jetzt auch irgendwie enttäuschen.
Ach, das ist erstmal eine snackigere Folge. Das ist doch nicht schlimm. Ja, wir sind doch hier unter uns mit unseren Zuhörern. Das ist doch hier privat. Können wir doch auch ganz offen mal sagen. Wir sind überrascht davon, wie schnell die Themen durch waren. Das ist doch kein Beinbruch.
Ja. Ja, ich bin irgendwie unglücklich damit, aber es ist halt so, ne?
Ach Quatsch. Muss doch unglücklich sein.
Eine Sache habe ich noch.
Ja.
Ist eigentlich, ich bin heute so, ich hätte gern Input von den Zuschauern, ne? Aber
ich merke das schon.
Was wir erlebt haben, und das habe ich schon mehrfach erlebt bei diesen Rallyes, die wir mitgefahren sind, egal ob das nun die Creme 21 war, die Youngtimer Rallye, die Sachsen Rallye, jetzt die Bodensee Klassik oder auch die New Mobility, selbst bei der, du kommst oder du fährst über Straßen, teilweise, wo du denkst, ey, hoffentlich kommt mir jetzt kein Bus entgegen, aber die landschaftlich so wirklich so wunderschön sind, dass du denkst, bin ich denn noch in Deutschland? Oder das muss doch Ausland sein, so schön wie das ist, ne?
Ja.
Also wir sind gestern durch, nicht gestern, wann war das? Samstag durch den Allgäu gefahren?
Ja.
Wunderschön, ne?
Ja, absolut. Also und, traumhaft.
Bei der Abendveranstaltung wurde dann hier noch Hinz und Kunz gedankt, ne? Und allen halt, unter anderem dem Team von Armin Schwarz. Kennst du eigentlich Armin Schwarz als Rallye-Fahrer?
Als Rallye-Fahrer habe ich den nicht erlebt, nein.
Aber du wusstest, dass es einer war, oder?
Ja, aber ja, da hört es auch auf, bei dem Wissen, dass es einer war.
Ich habe mit ihm schon so Driving-Experience-Sachen gemacht. Ist egal, ich will gar nicht so. Aber der Armin Schwarz mit seinem Team hat halt das Scouting für diese Routen gemacht. Und ich würde eigentlich ganz gerne, ich finde es so geil, wenn die Zuhörer, und vielleicht können wir das auch irgendwie das ein oder andere Mal auf unseren Videokanälen noch erbitten, uns einfach mal so ihre geheimen kleinen Traumstraßen geben.
Ja.
Weißt du, wir haben noch mal diese Folge gemacht zu Traumstraßen, ne? Hier beste Straßen der Welt und so.
Am besten einfach einen Google Maps Link mit so einem Pin per WhatsApp schicken.
Also ich würde das... Nee, ich würde es eigentlich gar nicht veröffentlichen wollen, wenn ich ehrlich bin. Sonst sind die ja so voll, ne? Ja. Aber ich ärgere mich jedes Mal nach jeder Rallye, und wir haben es auch dieses Mal wieder nicht gemacht, dass wir nicht einfach mal einen Tracker mitlaufen lassen. Was sind GPS-Tracker?
Er ist in der Regel bei Rallyes auch verboten.
Wieso das denn?
Du darfst die Strecken nicht aufzeichnen, ist oft so, um die Strecken nicht, damit die nicht veröffentlicht werden, weil du ja nach Roadbook fahren musst. Und es ja auch durchaus vorkommen kann, dass diese Strecken auch mal wieder benutzt werden. Und das ist ja mit eine Challenge, dass du nach Roadbook navigierst und nicht weißt, wo die Strecke lang geht im Vorhinein.
Ja gut, aber dann könnte ich mir das Roadbook nehmen und das Ganze nochmal nach der Rallye abfahren, oder?
Könntest du machen, aber ist halt, also was heißt verboten, aber es ist halt, wird nicht so gern gesehen.
Ach so, okay. Also jetzt die Creme 21 zum Beispiel führt ja jedes Mal woanders lang.
Ja.
Also da würde durchaus Sinn machen. Ich finde es so schade, weil es teilweise wirklich, also gerade bei der Creme fand ich es noch extremer.
Ja.
Das waren alles so Straßen, wo wir dann teilweise im Dreier-Vierer-Konvoi gefahren sind und auch minutenlang keine anderen Autos gesehen haben. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das fand ich schon schön. Also das sind so, und von daher jetzt nicht nur fürs Motorrad, es gibt ja auch zahlreiche Apps, so Porsche hat ja eine eigene App, wo du so Kurvenstrecken dir raussuchen kannst, ne?
Ja.
Und aber auch reinsenden kannst, hier die kurvigsten Strecken und so. Und einfach mal so schöne Strecken. Aber ich wüsste auch selber nicht, du hast Heimstrecken, ne? So schöne Heimstrecken.
Ja.
Ich habe das hier gar nicht in Bielefeld.
Hm. Ist ja schade.
Ich finde es hier auch ehrlich gesagt nicht so schön zum Fahren. Also kann man hier bestimmt irgendwie, aber ich habe es nicht entdeckt. Also ich habe wirklich mal mit Jens, das war aber relativ am Anfang unserer Karriere, haben wir uns mal 2 Tage Zeit genommen und wir sind einfach mal durch die Gegend gefahren, weil wir A nach Drehlocations gesucht haben und B nach schönen Straßen, wo du schöne Fahraufnahmen machen kannst.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann aufgegeben.
Das ist aber sehr
Ja.
traurig.
Ja, ist schon so ein bisschen traurig. Also meine alte Heimat, ich bin ja in Bückeburg aufgewachsen, ist jetzt nicht ganz so weit weg. Schaumburg halt der Bereich. Da könnte ich dir sofort 3, 4 Strecken nennen, die wirklich schön sind. Bloß da fahre ich halt auch fast 1 Stunde hin und 1 Stunde hinfahren, um schön zu fahren, ist dann auch irgendwie so ein bisschen witzlos, ne?
Das ist viel Zeit, ne? Das stimmt.
Ja. Eckart, bist du denn mit deiner Testmessung jetzt fertig oder?
Ich bin fertig, ja. Ich hätte noch, ist mir gerade in diesem Moment aufgefallen, eine kurze Sache zum Abschluss. Und das ist ein wichtiger Appell. Ich habe gerade auf der Gegenspur, es war die ganze Zeit Stau, viel Verkehr.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade auf der Gegenspur gesehen, da hat jemand eine Panne. Und offensichtlich hat er diese Panne, oder es war ein kleiner Unfall, ich habe es nicht ganz genau gesehen, der hat sich offensichtlich auf der mittleren Spur ereignet. Was ich jedenfalls sagen will, das Fahrzeug stand auf der mittleren Spur. Und wenn es ein kleiner Unfall war, dann stand da noch ein zweites Auto. Das habe ich nicht so ganz genau gesehen. Ich habe sowas schon öfter gesehen und wollte an dieser Stelle mal sagen, Leute, wenn euch auf der Autobahn oder so ein Auffahrunfall passiert und die Autos fahren noch und es ist alles nicht so dramatisch oder ihr merkt, meine Karre geht aus, dann steuert auf die rechte Seite der Autobahn und bleibt nicht auf dieser Spur stehen. Insbesondere irgendwie bei so einem kleinen Auffahrunfall oder sowas. Geht nicht in die Eisen und bleibt am besten noch links stehen, das habe ich auch schon erlebt, sondern räumt die Autobahn. Im Zweifel zwei Fotos machen für die Versicherung und dann die Bahn räumen. Das ist sau lebensgefährlich. Der Typ gerade auf der Gegenspur lief auch um sein Auto rum, während die Autos an ihm vorbeigefahren sind. Macht sowas auf keinen Fall.
Ja, oder vielleicht auch an diejenigen, die dann dahinter stehen, einfach mal Warnblinker anmachen, die anderen
Ja,
anhalten und zur Not zusammen die Autos wegschieben, haben ja alle was von, ne?
zu zweit sich zusammentun mit zwei Autos, die Autobahn mal ganz kurz, natürlich alles vorsichtig und wenn der Verkehr das hergibt,
Ja.
den Verkehr runterbremsen und die Autos kurz zum Stehen bringen. Das ist absolut lebensgefährlich, da auf der Autobahn stehen zu bleiben und dann vielleicht sogar noch da rumzulaufen.
Ja, also grundsätzlich würde man sich wünschen, viele Leute würden mehr mitdenken im Straßenverkehr. Eckart, komm, wir lassen es gut sein. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen heute.
Ich überhaupt nicht.
Dann ist ja gut. Wollen wir noch einen rauslassen, Eckart?
Was denn?
Was wir heute gemacht haben?
Ach so. Okay.
Also wir können es nur so nebulös ankündigen, weil wir können noch nicht so viel dazu verraten, aber ich sag mal so, guten Tag, Herr Geschäftsführer.
Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Guten Tag, Herr Geschäftsführer.
Eckert und ich haben heute eine Firma gegründet. Also wir hatten heute unseren Notartermin und das ist schon ein bisschen aufregend.
Ja, das stimmt.
Also es hat wenig mit dem Podcast zu tun, aber sehr viel mit unserer Selbstständigkeit. Wir heben das jetzt quasi auch unsere Zusammenarbeit. Wir haben ja im Februar angekündigt, dass wir fusionieren und wir haben auch diese Fusion schon faktisch sehr weit vorangetrieben. Und jetzt geben wir dem Ganzen noch einen offiziellen, wie nennt man das,
Einen
Rahmen.
professionellen, offiziellen Rahmen, genau.
Ja, und ich finde das sehr, sehr lässig. Wir werden also wir sind dabei, eine GmbH zu gründen, das können wir auch sagen. Wird ja später eh überall einsichtig sein. Und ich finde das sehr lässig.
Ja, ich auch. Ich finde es voll krass.
Ja. Und alle gut gemeinten Ratschläge, muss man wirklich eine GmbH gründen? Nein, muss man nicht, aber man kann.
Genau.
Und aus manchen Gründen, die wir hier auch nicht unbedingt erklären müssen und wollen, macht es auch sehr viel Sinn. Für uns macht es zumindest eine ganze Menge Sinn. Und ich finde es auch schön, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, wir haben beide, also ein klitzekleiner Grund bei uns beiden ist, weil wir GmbHs einfach cool finden.
Ja, so ist es.
Ja, das ist nicht das Einzige, aber ja. Und von daher möchte ich dir gratulieren, Eckart,
Danke.
zu deiner ersten GmbH.
Ja, das kann ich auch nur so zurückgeben. Herzlichen Glückwunsch, Jan, zu deiner zweiten GmbH.
Naja, man sammelt halt hin und wieder dies, das. Du kennst es ja, ne?
Ja.
Ja. Gut, darum sind wir heute vielleicht auch ein bisschen aufgekratzt auf der einen Seite, aber auch höllisch K.O., weil
Ja.
wir haben, glaube ich, 2 Stunden beim Notar gesessen, sind diese ganzen Papiere durchgegangen und hatten halt auch noch Fragen zu also normalerweise vielleicht das auch als Erklärung, GmbH, Mustervertrag kannst du dir aus dem Internet ziehen, aber wenn du halt Sachen speziell auf deine Bedürfnisse angepasst haben möchtest, ist da eine Menge Erklärungsbedarf. Und dann gibt es ja auch noch diese lästigen Gesetze in Deutschland und das
Genau.
Steuerrecht und so weiter, dass du jetzt das auch nicht so gestalten kannst, wie du es gerade möchtest. Und einige Sachen, die wir so haben wollten, wie wir sie haben wollten, gingen gar nicht, weil das Gesetz sagt was anderes, ne?
Genau. Und da haben wir uns schön 2 Stunden lang vom Notar das Gehirn juristisch frittieren lassen.
Ja, aber sowas von, also wir sind da rausgegangen. Normalerweise hast du ja so die Erwartungshaltung, du gehst aus dem Termin raus, köpfst erstmal eine Flasche Shampoos, ne,
Genau.
gehst schön essen, lässt es dir richtig gut gehen. Wir hatten aber eher sowas von, ey, komm, Eckart, fahr nach Hause,
Ja.
ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Und wenn du eine Stunde unterwegs bist, dann mal schnell Podcast machen, dass wir das nicht
Genau.
wieder vergessen.
Ja.
Aber ganz eigentlich, ich bin sehr, sehr froh, wenn wir jetzt hier aufhören, gehe ich gleich mit meiner Frau und dem Hund in den Wald und ich werde mich an den Vogelstimmen erfreuen und einfach das Gehirn ausschalten.
Ja, ich muss jetzt mal einen kleinen Schluck essen, weil das so anstrengend war. Und dann freue ich mich auch irgendwann zu Hause zu sein.
Hast du jetzt mit Absicht einen kleinen Schluck Essen gesagt, oder?
Ja, na klar.
Also, okay, gut. Ich dachte, das wäre schon ganz schlimm, sonst hätte ich dir geraten, mach mal ein Päuschen halt.
Nein.
Gut, Kinder, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Die nächste Folge dann wieder in bewährter Manier vom Schreibtisch uns beiden aus und mit einem netten, knackigen und schmissigen Thema,
Ja.
um uns selber mal ein bisschen unter Druck zu setzen.
So, und jetzt sage ich Tschüss,
Bis dann,
euer Eckhart.
euer Jan.